Ich freue mich, bei euch zu sein. Und wenn ihr mich fragen würdet, wie es mir heute geht, dann würde ich gut sagen. Und gut ist ja so ein flexibles Wort. Das kann man ja unterschiedlich irgendwie füllen. Es gibt ja gut und es gibt gut. Also entweder es geht einem wirklich richtig gut oder man will irgendwie dem anderen nur so ein bisschen sagen, naja, mir geht's gut. Aber wenn du nachfragen würdest, wenn du nachbohren würdest, dann würden vielleicht Sachen so ein bisschen an die Oberfläche kommen, die nicht jeder wissen sollte. Damit möchte ich selber irgendwie klarkommen. Hättest du mich die letzten Tage, die letzten Wochen angesprochen, hättest gefragt, Heiko, wie geht's dir denn? Und du hättest dann meine Antwort nicht stehen lassen, naja, mir geht's gut, mit Gottes Hilfe bin ich irgendwie unterwegs, sondern du hättest nachgebohrt, wärst vielleicht mit mir irgendwo in ein ruhiges Eck gegangen, vielleicht da hinten in die Cafeteria, wo auch vorher das Gebet war, wir hätten uns hingesetzt und hättest gesagt, ey Heiko, ich habe so diesen Impuls, ich sollte mal bei dir nachfragen, wie geht's dir denn wirklich? Erzähl doch mal. Und ich hätte dieses Angebot angenommen und ich hätte so ein bisschen mein Herz geöffnet, dann hätte ich dir erzählt, ja, du hast recht, mir geht's tatsächlich nicht so gut. Ich fühle mich so, als würde ich irgendwie auf dem Boden liegen, als hätte ich plötzlich irgendwie einen Hieb auf die Seite bekommen, auf die Leber und die Luft schnürt sich zu und ich sack zusammen und ich liege jetzt auf dem Boden und ich weiß gar nicht, wie geht's jetzt eigentlich weiter. Und ich würde erzählen, dass ich sage, auch mein Alltag ist zurzeit so richtig schwierig. Auch die einfachen Dinge, die gehen nicht leicht von der Hand, sondern ich habe Schwierigkeiten, mich selbst zu motivieren. Ich habe Schwierigkeiten, Dinge anzupacken. Und ich frage mich, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Ich hab damit nicht gerechnet. Und wir würden vielleicht gemeinsam reflektieren und zurückblicken auf das Jahr 2017, vor einem Jahr im Januar, wie doch alles so erwartungsvoll begonnen hat. Wie ich gesagt habe, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Ich war immer so ein bisschen zurückhaltend und immer so ein bisschen zaghaft und ich dachte so 2017, jede Tür, die aufgeht, die ist meine, Herr. Und bin da marschiert und war richtig begeistert, was kommt. Und so Anfang des Jahres hat sich eine Tür geöffnet in Elmding. Ich habe da ja so langsam angefangen, also habe mich langsam rangetastet. Erst so mit 50% war ich in der Gemeinde tätig, war parallel noch als Koch unterwegs. Dann war ich 75% in der Gemeinde und jetzt Anfang Januar 100%. Und 100% was tun zu dürfen, was einem richtig Spaß macht, mit voller Leidenschaft und dafür auch noch Geld zu bekommen, hatte ich einen Traum. Und es bereitet mir große Freude, mit den Jugendlichen unterwegs zu sein, mit den Teens, mit den Gemeindegliedern, sie zu begleiten, im Glauben gemeinsam von Jesus zu lernen und sich von ihm beschenken zu lassen. Wunderbar. Dann hat sich eine weitere Tür aufgetan. Ich wurde angefragt, ob ich hier mit Maini und Miri unterwegs bin als MV-Jugendkoordinatoren. Und ich habe das bewegt mit meiner Frau und wir haben gesagt, ja, das ist dran, geh durch diese Tür. Und ich bin durch diese Tür gegangen und ich habe auch große Freude, auf MV-Ebene Jugendleiter zu begleiten, jugendliche Teens von ihnen zu lernen, für sie da zu sein, Dinge zu bewegen, richtig große Freude. Dann hat sich eine weitere Tür aufgetan. Ich habe gedacht, okay, vielleicht ist es mal nicht schlecht, noch ein bisschen zu studieren, noch mal ein bisschen tiefer ins Wort einzusteigen, neben der Bibellese und was man so an geistlichen Übungen alles mitgenommen hat, machst du noch mal ein Studium. Und es hat sich eine Tür geöffnet und ich bin das angegangen und ich habe es wieder geliebt, in so theologischen Fachwörterbüchern irgendwie rumzuwälzen und mich neu begeistern zu lassen für das Wort Gottes und aus der Kirchengeschichte zu lernen, all diese Dinge. War mit Begeisterung dabei. Im Sommer, im August, merke ich plötzlich, oh Heiko, du jonglierst hier gerade ziemlich viele Bälle. Und ich habe plötzlich gemerkt, dass ich Schwierigkeiten hatte, die alle noch irgendwie in der Luft zu halten. Und zum Glück, zumindest augenscheinlich irgendwie, so aus meiner Sicht betrachtet, hat sich eine neue Tür geöffnet. Seit August haben wir einen Pflegesohn bei uns, ein Jahr alt und bereitet uns so viel Freude. Aber gleichzeitig auch eine große Herausforderung. Alle die ihr Kinder habt, ihr wisst, wie das ist. Plötzlich geht es nicht mehr um einen selber, sondern es geht um dieses Kind. Es geht darum, den Alltag umzugestalten. Und wir merken, meine Frau und ich, wir müssen uns neu finden als Ehepartner. Wir müssen uns neu finden als Familie, ich in meiner Verantwortung als Vater. Ich muss mich neu finden, wie ich Gemeindedienst gestalte, weil ich auch noch andere Verantwortung habe als Vater, für meine Frau da zu sein, für meinen Sohn da zu sein. Und plötzlich merke ich, oh, jetzt wird es kritisch. Aber ich dachte, es läuft, es geht irgendwie weiter. Und dann kommt plötzlich im November, vor circa 6-7 Wochen, dieser Seitenhieb, dieser Schlag und mich drückt es auf den Boden. Und ich habe damit nicht gerechnet. eigentlich eine simple Sache, aber diese simple Sache, die hat bei mir so dieses Fass zum Überlaufen gebracht. Ich hatte eine Zahn-OP. Und ich dachte, okay, ich plane das irgendwo so ein, unter der Woche, dienstags morgens, örtliche Betäubung, der Zahnarzt geht ran. Es war ein Backenzahn, der so richtig im Kiefer drin sitzt. Ich wusste, ich muss das irgendwann machen lassen. Der Zahn kam raus und ich weiß noch, wie ich nachmittags dann zu meinem Kollegen ins Büro gekommen bin und gesagt habe, hey Simon, alles super, preis den Herrn, es läuft. Ich glaube, ich war noch ein bisschen so auf Droge, auf so Schmerzmittel. Und habe gesagt, ja, das passt und morgen weiter für den Herrn. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und es ging nichts mehr. Ich lag flach, hatte eine dicke Backe und das Problem war, dass ich das jetzt gezogen hatte, die Schmerzen bis noch letzte Woche, habe Schmerztabletten genommen, ziemlich starke und die ganze linke Seite, die war gelähmt, also die war so Taubheitsgefühl. Und das war der Moment, mit dem ich nicht gerechnet hatte und der so dieses Fass zum Überlaufen gebracht hat. Eine plötzliche Notsituation. Jetzt kann man auf diese Situation ganz unterschiedlich reagieren. Und vielleicht würdet ihr mit mir da hinten in der Cafeteria sitzen und ihr würdet sagen, okay, pass mal auf, Heiko, ich habe dir die ganze Zeit zugehört und ich empfinde mit dir mit und du bist vielleicht jetzt so dieser Coach-Typ. Und du würdest sagen, okay, pass mal auf, während du das erzählt hast, parallel in meinen Gedanken hat sich schon eine Strategie entwickelt. Und wir müssen das Ganze jetzt sachlich angehen und wir müssen, du hast jetzt erzählt, dein Ist-Zustand und jetzt müssen wir rausbekommen, was dein Soll-Zustand sein sollte. Weil wenn wir das wissen, dann können wir Strategien entwickeln, wie du hier wieder rauskommst. Irgendwelche Tools, irgendwelche Dinge, Strategie, damit du hier aus dieser Krisensituation wieder rauskommst. Wenn du sagst, okay, in dieser Situation, so der Coach ist vielleicht nicht ganz angebracht. Vielleicht bist du eher der Mentor und du sagst, Heiko, ich habe dir gerade die ganze Zeit zugehört und ich empfinde mit dir mit und du legst so deinen Arm um mich herum und du sagst, hey, pass mal auf, Heiko, durch diese Situation musst du nicht alleine gehen. Ich bin bei dir, ich bin für dich und wenn du nicht glauben kannst, wenn du gerade nicht vertrauen kannst, dann glaube ich umso mehr und ich bete für dich und gemeinsam stehen wir das durch. Vielleicht bist du eher so der Mentor-Typ und sagst, okay, ich bin für dich da. Vielleicht ist aber das auch für dich so ein bisschen zu herausfordernd, weil da sitzt so ein junger Pastor und der müsste doch eigentlich wissen, wie das funktioniert. Und Mentor sein, das kostet ja auch irgendwie viel Zeit und ist schon ein bisschen anstrengend, also Mentor passt vielleicht auch nicht so richtig. Vielleicht bist du eher der Seelsorge-Typ und sagst, okay, pass mal auf, Heiko, ich habe dir gerade die ganze Zeit zugehört und ich empfinde mit dir mit und ich empfinde gerade so einen tiefen Schmerz. Lass uns mal gemeinsam diesen Schmerz spüren. Und dann lass uns mal gemeinsam in die Kindheit schauen und überlegen, ob da vielleicht Dinge waren, die die jetzige Situation ausgelöst haben. Und wenn wir dann diesen Schmerz spüren, diesen Schmerz erarbeiten, dann finden wir Wege aus dieser Krise heraus. Vielleicht bist du so ein Seelsorgetyp. Keine Ahnung. Drei verschiedene Beispiele, natürlich nur exemplarisch. Gibt es auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir auf eine plötzliche Notsituation reagieren könnten. Vielleicht wäre mir auch jemand, der sagen würde, Heiko, stell dich nicht so an. Was ist das Problem? Warum machst du dir hier Sorgen? Warum liegst du auf dem Boden? Das Leben ist hart, auf geht's, weiter geht's. Plötzliche Notsituation. Wisst ihr was, in dieser Situation bin ich auf eine Bibelstelle gestoßen, auf eine Geschichte, und die soll Grundlage dieser Predigt heute Morgen sein. Und diese Geschichte hat mich zunächst irritiert. Ich habe mich dagegen gewehrt. Aber in diesem Prozess habe ich plötzlich gemerkt, das, was ich hier lese, ist das Einzige, was die Not wenden kann. Ist das Einzige, was ich jetzt tun kann, das ist das Notwendige, das Einzige, was die Not wenden kann. Und ich bin gestoßen auf 2. Chronik. Chronik. Wenn er jetzt merkt, okay, der Heiko liest in Chronik, dann muss es ihm wirklich beschissen gegangen sein. Wenn das die ganzen Geschlechtsregister und was da erzählt wird über die Königreiche und der eine König, der hat Gott gefallen, der andere missfiel Gott und so und da irgendwie drin zu lesen, dem muss wirklich schlecht gegangen sein. Aber ich bin auf 2. Chronik 20 gestoßen und da wird vom König Josaphat berichtet. Und hier heißt es folgendermaßen, wir gehen so dieses Kapitel heute ein Stück weit durch, Kapitel 20 ab Vers 1, da heißt es, Einige Zeit danach zogen die Moabiter, die Ammoniter und einige von den Meunitern zum Krieg gegen Josaphat heran. Man meldete dem König, ein riesiges Heer ist gegen dich heraufgezogen. Sie kommen von der anderen Seite des Toten Meeres aus Edom und stehen schon in Hatzezon Tamar. Das ist ein anderer Name für En-Gedi. Was ist die Situation? Josaphat ist der vierte König im Südreich. Ein Nachkomme Davids. Einer, über den es heißt, dass er ein Mann Gottes war, eine Person, die Gott gefiel. Was bedeutet das? Josaphat war einer, der sich an seine Vorväter orientierte, der sich an seinem Vater orientierte. Sein Vater, der vor ihm König war und der fast alle Götzenbilder aus dem Südreich entfernt hatte. Josaphat war einer, der sich immer wieder Gott zugewandt hat, der nach Gottes Geboten gehandelt hat, nach seinen Weisungen. Er war jemand, der gesagt hat, die Reform, die mein Vater angefangen hat, die will ich fortsetzen. Und nicht nur die Götzenbilder müssen zerstört werden, nicht nur der Götzendienst, sondern die Israeliten, sie brauchen die Gebote Gottes, die Weisungen in ihrem Herzen. Es bringt nichts, wenn es irgendwo steht, sondern sie müssen es in ihrem Herzen erfahren. Sie brauchen eine Umkehr ihres Herzens. Und Josaphat, die meiste Zeit seiner Regierungszeit waren 25 Jahre, die durfte er in Frieden regieren. Gott schafft ihm einen Lebensraum, einen Gestaltungsraum des Friedens. Und Josaphat nimmt es in die Hand und er investiert diese Zeit, um durchs ganze Land zu reisen, um Priester einzusetzen, Leviten einzusetzen, Personen, die das Volk Gottes unterweisen. Damit es nicht nur eine oberflächliche Umkehr ist, sondern eine Umkehr des Herzens. Josaphat geht ans Herz ran. Und er sagt, Freunde, wendet euch neu diesem allmächtigen Gott zu und gebt ihm die Ehre. Josaphat erlebt viel wirtschaftlichen Erfolg, viel Reichtum, gute Beziehungen zu den übrigen Ländern ringsherum und er erlebt eine große Zeit des Friedens. Eine Person nach Gottes Herzen. Und plötzlich kommt diese Nachricht herein. Er hat damit nicht gerechnet, das ist sein Seitenhieb. Plötzlich erfährt er, die Feinde Israels stehen vor der Tür. Und sie stehen wirklich vor der Tür. Dieser Ort, der hier genannt wird in Vers 2, sind circa 45 Kilometer entfernt von Jerusalem. Also eine gute Tagesreise, 2 Tage und sie sind kriegsbereit. Sie wollen Israel an den Kragen. Und was tut Josaphat? Es heißt in Vers 3, dieser Mann Gottes, da erschrak Josaphat. Er rechnet nicht damit. Er ist überfordert. Er liegt auf dem Boden. Er fragt sich, was jetzt tun. Und dann lesen wir weiter, was Josaphat tut. Er beschloss sich, an Jahwe zu wenden und ließ ein Fasten in ganz Juda ausrufen. Die Leute von Juda kamen nach Jerusalem zusammen, um die Hilfe Jahwes zu erbitten. Selbst aus den Städten kamen sie herzu. Die Bevölkerung von Juda und Jerusalem versammelte sich im Hause Jahwes vor dem neuen Vorhof. Josaphat stand auf und betete. Josaphat, was geht ab? Die Leute stehen vor der Tür, sie wollen dir an den Kragen und du hast keine bessere Idee, als ein Fasten auszurufen, als zu beten. Was bist du für ein Leiter, was bist du für ein König, ey? Du hast doch ein Heer dabei. Mach dich auf in den Krieg und du kommst nur auf die Idee zu fasten? Muss mal überlegen, er sagt es im ganzen Land herum. Und die Leute machen sich auf, das ist ja auch eine Tagesreise oder mehr, um sich auf den Weg zu machen nach Jerusalem. Versagst du hier komplett, Josaphat? Wahrscheinlich wird es hier einige Kritiker gegeben haben, die gesagt haben, Herr, ja, Josaphat, hier versagst du auf kompletter Linie. Fasten, was soll das? Und Josaphat würde wahrscheinlich seinen Kritikern und uns heute Morgen antworten und würde sagen, das ist keine Kapitulation. Das ist eine Kapitulation vor meinem Egoismus. Und es ist eine Kapitulation vor dem allmächtigen Gott. Das Erste, was jetzt dran ist, ist, mich Gott zuzuwenden. Fasten bedeutet eine Zäsur des Alltags. Wir müssen jetzt zusammentreten, wir müssen jetzt zusammenkommen. Das, was Josaphat durch die Priester und er selbst seinem Volk gelehrt hat, das ist jetzt in die Realität gesetzt. Eine geistliche Übung. Jetzt lasst uns das auch praktisch anwenden. Und Josaphat lädt dazu ein, nach Jerusalem zu kommen, zu fasten und sich Gott hinzuwenden. Und Josaphat, wir lesen dann weiter, fängt an zu beten. Und in diesem Gebet erinnert er an die Vorväter, an Mose aus dem Auszug aus Ägypten, wie Gott das Volk Israel geführt hat, wie Gott immer wieder eingegriffen hat. Und sie geben dem Gott Israels, dem allmächtigen Schöpfergott, die Ehre und sie wenden sich ihm zu. Und dieses Gebet ist so ermutigend. Es ist so ermutigend, weil es nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern weil Josaphat es auf seinen Zeitpunkt setzt. Und er sagt, Gott, so wie du damals gehandelt hast, so handel du auch an dem heutigen Tag gegenüber unseren Feinden. Und Josaphat öffnet sein Herz. Er ist da hinten in der Cafeteria mit uns als Gemeinde. Und er sagt, Freunde, ich selbst, ich bin schwach. Und ich selbst, ich kann nicht mehr. Ich brauche das Eingreifen des allmächtigen Gottes. Josaphat lehrt das Volk zu beten. Und Freunde, Gebet ist nie Zeitverschwendung. Zeitverschwendung ist, dass wir allzu oft viel zu wenig beten. Wir sind der Coach, der Seelsorger, der Mentor oder wer auch immer. Gehört alles dazu, aber in erster Linie dieses Hinwenden zu Gott. Wir brauchen alles viel zu lange dazu. Josaphat lädt uns ein, er wird hier zum Vorbild. Er ist ein wahrer geistlicher Leiter und er sagt, kommt in die Cafeteria, ich schütte mein Herz aus und jetzt wenden wir uns dem allmächtigen Gott zu. Und jetzt sind sie so zusammen und jetzt tritt ein junger Kerl auf, Jahaziel heißt er, und es heißt über ihn, dass der Geist Jahwes auf Jahaziel kommt, auf einen Leviten, auf einen, dessen Sippe dazu eingeteilt wurde, am Heiligsten, am Allerheiligsten, am Tempel und früher bei der Stiftshütte Dienst zu tun für den Gott Israels. Völlig zweckfrei. David hat es damals eingesetzt. David ist ja der Lobpreiser schlechthin. Er hat gesagt, wir müssen das ordnen, wir müssen das sortieren. Hier braucht es Leute, die Tag und Nacht den Herrn anbeten, weil ihm einfach Ehre gebührt. Und dieser Jahaziel gehört zu dieser Sippe. Das ist deren spezieller Auftrag, deren Dienst. Und über ihn kommt das Wort Gottes. Und jetzt passt auf, was Jahaziel sagt. Kapitel 20, Vers 15. Er rief, hört her, ihr Judäer, ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht Jahwe zu euch. Habt keine Angst und erschreckt nicht vor dieser großen Masse. Denn das wird nicht euer Kampf sein, sondern es ist Gottes Sache. Zieht ihnen morgen entgegen. Passt auf, sie werden die Steigung von Zis heraufkommen. Am Ausgang des Tales vor der Wüste Jeruel werdet ihr sie finden. Doch ihr müsst nicht kämpfen. Was für ein prophetisches Wort. Und wahrscheinlich gab es auch hier und wieder heute Morgen bei uns in unserem Leben die Kritiker, die sagen, okay, Wort Gottes, ist das jetzt tatsächlich dran? Und auch hier ist wieder Glaube gefragt, Vertrauen gefragt, ist Mut gefragt, den Worten Gottes Vertrauen zu schenken, zu sagen, wir nehmen das an für unsere persönliche Situation und wir gehen los. Und Josaphat tut das. Und er setzt nicht die Krieger in die erste Stelle, sondern Lobpreiser. Und wir lesen weiter, wie sie losziehen, wie sie Glauben in ihrem Alltag leben, wie sie auf Gott vertrauen, darauf vertrauen, dass er handelt, dass er wirkt, dass er die Dinge verändert. Sie gehen los. Und dann lesen wir weiter, und es sind keine einfachen Verse. Als sie dann dort ankommen, heißt es, Vers 24, als nun die Judäer an die Stelle kamen, von wo aus man die Wüste überblicken kann. Und sie sich nach dem Heerhaufen umschauten, sahen sie nur noch Leichen auf dem Boden liegen. Niemand war davongekommen. Krasse Worte, unvorstellbar. Bei mir ploppen hier gleich Fragezeichen auf, wieso, weshalb, warum. Und es wird nur die Tatsache berichtet. Wir wissen auch nicht genau, wieso. Es wird die Verse davor berichtet, dass sie sich gegenseitig bekämpft haben, gegenseitig umgebracht haben. War da irgendeine Verwirrung? Haben sie Morgengrauen und dachten, die Israeliten wären schon da? Das Südreich, wie auch immer. Josaphat kommt da mit seinem Volk an, mit seinen Lobpreisern. Und sie sehen, Gott hat gehandelt und er hat gewirkt und auf sein Wort ist Verlass. Und sie sammeln die Beute ein und sie nennen dieses Tal Lobetal. Sie feiern Gott, weil Gott den Sieg geschenkt hat. Sie haben nichts dafür getan. Was haben sie dafür getan? Sie sind im Vertrauen auf Gott losgegangen. Sie haben sich ihm hingegeben, sie haben sich ihm zugewandt. Diese Message, die ist so simpel und die ist so einfach, aber sie fällt uns doch allzu oft so schwer. Ich in meiner Situation, du vielleicht in deiner persönlichen Notsituation. Mich fallen zu lassen, mich schwach zu machen, mich Gott hinzuwenden. Was ist, wenn er nicht handelt? Wenn er nicht so handelt, wie ich es mir vorstelle? Mich bewegt diese Geschichte. Sie bewegt mich, weil ich glaube, wir hier was von Josaphat lernen können. Ich kann von ihm die Kunst lernen, stehen zu bleiben. Die Kunst lernen, im richtigen Augenblick stehen zu bleiben. In unserer hektischen Zeit, in unseren Herausforderungen, die Kunst zu erlernen, stehen zu bleiben. In Notsituationen uns Gott hinzuhalten. Weil wisst ihr, das Wesentliche, das entdecken wir nur, wenn wir stehen bleiben. Wäre Josaphat nicht stehen geblieben, hätte er sich nicht Gott hingehalten, hätte er diese wunderbare Geschichte nicht erlebt. Die Kunst, stehen zu bleiben. Ich weiß nicht, wie deine Notsituation aussieht. Ob du gerade so eine Situation durchmachst. Vielleicht bist du krank und du fragst dich, Gott, warum mich? Vielleicht aus menschlicher Sicht eine unheilbare Krankheit und du sagst, Herr, hast du mich übersehen? Ich bete für andere, die werden gesund, aber ich selbst werde nicht gesund. Was soll das? Vielleicht hast du vor kurzem irgendwie einen Angehörigen verloren. Du sagst, hier ist so viel Trauer, hier ist so viel Verzweiflung. Warum muss die Person so früh gehen? Wir haben vorher gehört vom Hochwasser und du fragst dich, Herr, wieso, was soll das, wie komme ich hier durch? Du hast damit nicht gerechnet. Vielleicht stehst du vor einer beruflichen Herausforderung, sagst, okay, irgendwo größer Verantwortungsbereich, aber ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Du stehst vor einer Prüfung und fragst dich, okay, wie soll ich jetzt das ganze Zeug noch in meinen Kopf reinhämmern, dass ich die Prüfung bestehe? Was auch immer, plötzliche Notsituationen. Wir sind eingeladen durch Josaphat, in diesen Situationen die Kunst einzuüben, stehen zu bleiben. Denn das Wesentliche entdecken wir nur, wenn wir stehen bleiben. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich doch ein bisschen Seelsorge betrieben mit mir selbst. Das heißt, ich bin ein bisschen in meine Kindheit zurückgegangen und mir ist dann ein Beispiel eingefallen aus meiner Teenie- und Jugendzeit. Wir waren auf einer Wanderfreizeit in den Pyrenäen und wir hatten so 20 Kilo auf dem Rücken, hatten unser Zelt dabei, wir waren so 20 Leute und mein Kumpel und ich, wir haben uns am ersten Tag gesagt, wir machen eine Challenge. Wir wollen die Ersten sein, die auf dem Gipfel sind. Und so haben wir uns aufgemacht in unserer Naivität, haben uns auf den Weg gemacht und wir sind da hochgejoggt, wir haben den gegenseitig im Windschatten gelaufen und egal wo die anderen waren, wir hatten Zug dahinter und wir hatten Freude dabei und wir sind am Gipfel angekommen und wir haben uns selbst gefeiert, haben uns auf die Schultern geklopft und haben gesagt, preist den Herrn. Wir haben die Aussicht irgendwie genossen, wir waren da. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wo bleiben die anderen Leute? Wir haben eine halbe Stunde gewartet, eine Stunde gewartet, eineinhalb Stunden und sie kamen nicht. Wir dachten schon, oh, ist vielleicht irgendwie was passiert. Und wir wussten, der eine Leiter, der ist dazu prädestiniert, dass der auch ein bisschen ausflippen könnte, dass wir da vorangelaufen sind. Und tatsächlich kommt dann der Leiter so nach 1,5 Stunden um die Ecke und wir sehen schon von Weitem, der hat einen roten Kopf. Und das nicht nur von der Anstrengung, sondern wir wussten, okay, da kommt jetzt irgendwie ein Donnerwetter auf uns zu. Wir haben uns schon darauf eingestellt, weil wir dachten, okay, der wird uns jetzt irgendwie sagen, hey, warum seid ihr verrückt, warum lauft ihr da so schnell hoch, es hätte was passieren können, was wäre gewesen, wenn uns was passiert wäre, wir haben kein Handy dabei oder keine Ahnung, warum seid ihr so Chaoten und lauft da vorne weg. Wir sind doch ein Team, wir wollen es gemeinsam erleben. Also wir haben uns darauf eingestellt und der Leiter kommt auf uns zu und es gibt tatsächlich eine Standpauke. Es gibt ein Donnerwetter, aber nicht das, was wir erwartet haben. Sondern der Leiter, der schreit uns an und wirft uns Folgendes vor. Wie chaotisch seid ihr eigentlich? Wie verblendet seid ihr eigentlich? Was fällt euch ein, so schnell den Berg hochzulaufen? Beim Wandern geht es nicht um die Schnelligkeit, sondern Wandern bedeutet, immer mal wieder stehen zu bleiben und den Ausblick zu genießen und die Natur und die Schöpfung, die Gott uns bereitet hat. Wir haben das damals nicht verstanden, viele verstehen es heute immer noch nicht. Aber er hat es erkannt. Das Wesentliche erkennen wir nur, wenn wir hin und wieder stehen bleiben. Und wer mich... Du kennst mich ein bisschen, ihr kennt mich. Ich liebe es, einen vollen Terminkalender zu haben. Ich liebe es, viele Dinge bewegen zu dürfen, viele Dinge gestalten zu dürfen. Und das ist auch mein Zugang zu Gott und ich bin da ganz innig und ich glaube, er liebt es genauso. Aber die Gefahr bei mir persönlich ist es, dass ich vergesse, immer wieder stehen zu bleiben. Und vielleicht geht es dir ganz ähnlich. Vielleicht geht es dir ganz ähnlich, du musst dazu keinen vollen Terminkalender haben, aber vielleicht geht es dir ganz ähnlich, dass du verlernt hast, immer mal wieder stehen zu bleiben. Immer mal wieder stehen zu bleiben. Für mich ist Josaphat ein Vorbild geworden, weil wenn ihr die Kapitel davor lest, 2. Chronik ab Kapitel 17 oder auch in 1. König 20 oder 22 wird auch nochmal von ihm berichtet, dann seht ihr, dass er ein Mann war, eine Person wie du und ich. Und einer, der immer wieder hingefallen ist, der immer wieder vor Herausforderungen stand und immer wieder die Frage war, Josaphat, bleibst du stehen? Vertraust du mir als deinem allmächtigen Gott? Josaphat hat öfters sein eigenes Ding gemacht. Er war verschwägert mit dem König Ahab. Ahab kennen wir ja vor allem durch die Geschichte am Berg Karmel, Prophet Elia und so. Die waren verschwägert, sie haben ihre Kinder miteinander verheiratet. Sie sind da eine Beziehung eingegangen, wahrscheinlich wegen des Wohlstandes, wahrscheinlich wegen des Friedens. Josaphat wollte Frieden, er dachte, das wird doch der richtige Weg sein. Aber die Propheten Gottes, sie haben ihn davor gewarnt gehabt und er tut es dennoch. Aber dieser Gott, der allmächtige Gott, ist gnädig. Und er geht immer wieder auf Josaphat zu und er wirbt um sein Vertrauen. Und Josaphat bekennt seine Sünde, seine eigenen Wege, seinen eigenen Egoismus und er fängt neues Vertrauen auf Gott. Später der Sohn von Ahab fragt wieder Josaphat an, wollen wir gemeinsam in den Krieg ziehen? Und Josaphat ist wieder dabei und er lässt sich darauf ein. Aber auch hier wird er wieder zurechtgewiesen, er wird gerettet aus der Hand der Feinde und erlebt diesen barmherzigen, diesen gnädigen Gott. Wie sieht es bei dir aus? Kannst du von Josaphat lernen? Ein Mann, der gelernt hat, stehen zu bleiben? Ich möchte euch heute Morgen dazu einladen, neu stehen zu bleiben. Und ich würde gerne jetzt für dich beten, wenn du gerade in so einer Notsituation bist, wo du sagst, mir wächst gerade alles über den Kopf, ich weiß gerade gar nicht weiter, ich habe damit nicht gerechnet, ich weiß nicht ein noch aus, dann lade ich dich ein, jetzt aufzustehen. Und ich möchte dann für dich beten und ich möchte dich segnen. Und wir wollen dafür beten, dass Gott wirkt, dass er handelt und dass er sich zeigt. Vielleicht ändert er nicht deine Umstände. Egal, das ist Gottes Sache. Aber er kann dir begegnen, er kann dir einen Frieden geben, den die Welt nicht geben kann. Und er ist bei dir und er richtet dich auf und er stärkt dich. Ich darf dich schon mal nach vorne bitten oder euch als Lobpreisteam. und lade euch ein, wenn du magst, geh kurz für dich in die Stille und dann tu diesen Schritt, wie es damals Josaphat getan hat und steh auf und bring deine Situation vor Gott und dann möchte ich für euch beten. Und ich lade jetzt alle ein, die noch nicht stehen, dass ihr euch einfach dazustellt und dass ihr eure Hände auflegt auf eure Geschwister, auf eure Schwestern und Brüder in Jesu und dass ihr sie segnet. Weil es ist wichtig, dass wir zusammenstehen, als Einheit füreinander eintreten, dass wir einander Lasten tragen, dass wir einander ermutigen, dass wir einstehen wie damals das Volk Israel, dass wir uns gemeinsam dem allmächtigen Gott zuwenden. Und dann lasst uns beten. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst. Ich möchte Danke sagen, dass du bereits gegenwärtig bist. Und du siehst die Personen, die aufgestanden sind, so wie damals Josaphat. Und ich sage, Herr, das ist meine Situation. Und ich weiß nicht weiter. Ich selbst, ich bin schwach. Und ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Barmherzigkeit, deine Liebe. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst. Und dass du jetzt Begegnung schaffst, Herr. Du bist Coach, Seelsorger, Mentor in einem. Du bist alles in allem. Du bist der allmächtige Gott. Und du bist liebevoll. Und so beten wir, dring du jetzt ein in unser Herz, in unser Leben. Und schenk du denjenigen, die aufgestanden sind, die Kraft, den Mut loszulassen. Diese Situation loszulassen und sich dir zuzuwenden. Ich bete darum um einen Geist des Vertrauens. Ein Vertrauen auf dich, dass du die Dinge richten wirst. Dass du die Dinge heil machen wirst. Dass du Erneuerung schenkst, dass bei dir Hoffnung ist, dass hier keine Sackgasse ist, dass du Mauern zerreißt, dass du Ketten sprengst in Jesu Namen. Und wir sind hier und wir stellen uns hin und wir tun nichts anderes, als unser Herz zu öffnen, dich einzuladen und damit zu rechnen, dass du jetzt wirkst und dass du handelst. Herr, ich bete, dass du Engel aussendest. Engel, die uns begegnen in unserem tiefen Tal. Engel, die uns beschützen. Herr, ich bete, dass du ein neues Fundament baust. So einen Boden unter unseren Füßen. Dass du uns neu Halt gibst. Herr, und ich bete darum, dass diese Personen, die aufgestanden sind, dass sie die Gnade von dir empfangen, deinen Herzschlag zu spüren. Auf deinem Schoß zu sein, nah an deinem Herzen zu sein, davon berührt und bewegt zu werden. Ich bete darum, dass sie ganz neue Geborgenheit empfangen von dir. Dass sie erfüllt werden von deinem Frieden und mit deiner Zuversicht. Und so legen wir dir die Situation an. Wir machen keine eigenen Pläne, keine anderen eigenen Strategien, sondern wir halten uns dir hin. Lass uns gemeinsam als Gemeinde diesen allmächtigen Gott anbeten. Lass uns das bekennen im nächsten Lied. Ihm die Ehre geben, für ihn eintreten. Erwartungsvoll damit rechnen, dass er handelt und dass er wirkt. In Jesu Namen. Amen.